Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Ich bin der Sven, mich kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich kann das nicht sagen, das ist so albern. Mit mir dabei ist heute die Patty-Schlampe, Martin.
Hier ist der Martin und unser kleiner Küchenjunge ist auch mit dabei.
Ja, das bin ich, der Christian, genau.
Genau. Ja, ich habe heute mal auf Twitter kurz rumgefragt, worüber wir reden sollen, und da war eins eurer Lieblingsthemen dabei. Könnt ihr erraten, was?
Nein.
Die Thermifee?
Nein, hör auf, sag das nicht. Wir verlinken das nicht in den Shownotes. Definitiv nicht. Nee, Bacon.
Bacon. Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nee. Bacon. Okay.
Ja. Und wir haben letztens Hörertreffen gemacht in Hamburg vom Kulinarikast aus. Und da war der Fernsehmüll mit dabei. Der hatte mir das irgendwann schon mal über Twitter rübergeschickt. Ein Rezept für mit Bier kandierten Bacon.
Da hast du mir doch irgendwie schon mal was davon erzählt. Das hört sich geil an. Kommt da noch irgendwas dabei an Zucker oder kandiert das nur im Bier?
Nee, nimmst Zucker. Also ich habe mir das Rezept jetzt nicht durchgelesen. Ich denke mal, du kochst das Bier mit dem Zucker auf. Dann kommt der Bacon in den Backofen und wird immer wieder damit überstrichen. Oder kannst du vielleicht auch vorher ein bisschen drin einlegen. Ich muss ihn dann nochmal fragen, aber so kompliziert kann das ja nicht sein.
Oh ja, unbedingt Rezept.
Das hört aber wenn du dann so ein kräftiges, dunkles Schwarzbier nimmst, ne, so ein richtig malziges und dann noch Zucker und das mit dem krosssalzigen Bacon, ey, ich meine, da geht dir doch einer ab. Und das am besten irgendwie vorm Fernseher oder zum Grillen dazu, während du irgendwie Fleisch drauf haust.
Boah. Geil.
Ich hab was Krasseres gesehen, und zwar, das war mal vor einem halben Jahr oder so bei Galileo, die 10 heftigsten Kalorienbomben der Welt. Und da gibt es eine in New York, die macht Bacon überzogen mit Schokolade.
Alter.
Die schneidet den auch schön dick auf und der kommt dann auch eine längere Zeit im Ofen und dann wird er schön mit Schokolade überzogen. Und die muss auch noch eine bestimmte Fähigkeit haben, damit das so irgendwie so noch trotzdem knusprig bleibt. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber schon eine krasse Kombi.
Deep Fried. Schokoriegel. Gibt's ja auch noch. Snickers aus der Fritteuse oder Mars oder.
Ja, aber das hat ja nichts mit Bacon zu tun.
Das nicht, aber mit Kalorienbombe und. Boah.
Nee, also die anderen 9 Plätze hat komplett Epic Mealtime besetzt.
Minimum.
Hm?
Minimum, oder?
Ja.
Boah, das ist so krass, was die machen, ey.
Magst du mal erzählen, was die machen?
Also, ich bin da ja auch, glaube ich, erst durch euch drauf gekommen. Die spielen schon mit dem Essen. Da kann man sich jetzt fragen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Wenn man das mal ein bisschen abschaltet und einfach mal auf sich wirken lässt, die knallen eine Auflaufform mit, wie viel sind das, 20 Cheeseburgern und.
Nein, es sind immer 15 gewesen.
Entschuldigung.
Ich habe 15 Big Macs, 15, weiß ich nicht, irgend so eine Japano-Marke Burger, Big Mac-Soße, irgendwie 1 oder 1,5 Liter und Zwiebelringe und Käse. Aber das Wichtigste war, wie ersetzen wir denn jetzt die Lasagneplatten?
Wie waren das noch? Bacon?
Bacon. Und wir reden hier nicht von so einer kleinen Auflaufform, sondern von, ja, ich weiß nicht, ob es ein Gastronombehälter war, ein Einzel.
Das sah auf jeden Fall danach aus, stark.
Genau. Ja. Und dann haben sie noch eine Bourbon-Soße gekocht mit ganz viel Fleisch drin und die dann halt auch noch immer drüber gekippt.
Wichtig dabei, auch immer Bourbon trinken, ne? Also nicht nur mit kochen, man muss auch währenddessen sich mal eingenehmigen.
Oh ja, nicht zu knapp.
Ja. Und das Geilste bei den Videos ist eigentlich, ich weiß nicht, ob sie das noch bei jedem machen, aber früher haben sie es auf jeden Fall gemacht, immer den Kalorienzähler mitlaufen lassen, den Fettzähler.
Ja, das machen sie nicht immer, aber das geht echt unter die Decke, das Teil. Und die essen das ja nachher auch noch irgendwie auf. Also zusammen stopfen sie sich das Zeug wie beim Wettessen in den Hals. Hammer, ey.
Ja. Was auch echt ein Highlight der Serie war, wo sie statt Hollandaise die Baconaise gemacht haben.
Baconaise? Wie geht die denn?
Boah, frage mich nicht. Ich glaube, die haben das Öl ausgelassen und damit die
boah, geil.
Hochgezogen oder so. Irgendwie so die Richtung.
Das wird sich also geil.
Gerade jetzt, wo Spargelzeit ist, Baconaise machen. Einfach mal das Fett vom Bacon nehmen und das anstatt Butter verwenden.
Das hört sich gut an.
Ja.
Also ich habe ja auch schon gesehen, eine Hollandaise hochziehen mit Entenfett.
Okay. Das soll ja
irgendwo zu so einem Gericht irgendwie gut gehen.
Richtig dosiert kann ich mir das generell auch total genial vorstellen. Ich glaube, du hast mir mal gesagt, eine Aioli machen mit ausgelassenem Chorizo-Öl oder jedenfalls teilweise auch.
Das ist richtig geil. Also du nimmst einfach also gar nicht mal so viel Chorizo und lässt die einfach in Fett aus. Also auch nicht jetzt über 100 Grad oder so. Schön, dass die einfach, ne, sagen wir mal 60 bis 70 Grad, einfach so mal das Fett verliert. Ne? Dass es da so quasi wie rausschmilzt und nach einer Stunde ist dann die Wurst ganz hart, weil die das Fett verloren hat. Und die Farbe und der Geschmack ist halt im Öl. Und damit ziehst du dann halt die Mayo hoch. Kommt Boah. Richtig gut. Passt sogar auch zu Meeresfrüchten. Ist ein krasser Kontrast, aber ist geil.
Ach ja, gut, so Scampis oder gegrillten Gambas oder sowas. Geil.
Wir hatten es gerade, glaube ich, damals zu einem Pulpo Carpaccio gemacht.
Boah. Ja.
Ja.
Genau. Generell, wenn du jetzt die Chorizo nicht so weit, also ich hätte das dann gemacht vorher schon, ich glaube, da kamen wir auch erst drauf, die Chorizo-Scheiben im Ofen auf einem Backblech schön kross werden lassen und dann mit auf den Burger legen mit einer Aioli drauf. So von, geht auch in geile Richtung.
Ja, was auch geil ist, eine Kartoffelsalat mit Chorizo, wenn wir schon da bei dem Thema sind, was ist geil mit Chorizo?
Was machst du mit denen? Wie behandelst du die? Gar nicht?
So?
Ja.
Ja, kommt drauf an, auch was du für eine hast. Ne? Es gibt ja diese kleinen Würstchen, ne, die man dann auch noch garen muss. Und dann gibt es ja eigentlich auch die große, die quasi ist wie wir die kennen, wie eine Salami, ne? So eine dickere Salami.
Mit so dicken weißen Placken drin, ne?
Ja, genau. Und die kaufe ich eigentlich gar nicht. Also, wenn, hole ich die kleinen Würstchen und dann werden die nochmal gut angebraten und dann noch lass die einfach im Ofen gar ziehen. Und du kannst einfach so einen klassischen Essigöl Kartoffelsalat machen, ne, machst ein bisschen Paprika vielleicht noch mit rein, frische Paprika, nimmst du rote Zwiebeln vielleicht statt weiße Zwiebeln, machst die mit drunter und durch das Fett, was da rauskommt, da kommt ja jede Menge Fett raus, ne, und Backfett ist, ne, und das kippst du halt da mit rein, machst halt ein bisschen weniger Öl mit dran dafür, ne,
ja.
Schon tierisch was. Vor allem, wenn die noch schon so, wenn das so kleine, leicht scharfe Würstchen sind, das ist echt super. Man muss probieren, ne?
Ich stelle mir das gerade auch richtig geil vor mit Wurzelspeck. Kennt ihr Wurzelspeck?
Der Name sagt mir was, aber noch nicht. Was ist es genau? Sven?
Entschuldige, ich war gerade am Gähnen. Wir nehmen ja immer so spät auf und hauen uns hier das Privatleben um die Ohren. Das ist im Grunde genommen, ist das hauptsächlich hier dieser grüne Speck.
Grüner Speck ist der weiße Speck, so ja, optisch.
Genau, grün heißt er, weil er unbehandelt ist. Beim Wurzelspeck kannst du aber je nach Stück, das du kaufst, auch Glück haben, dass das so in die Richtung Bauchspeck geht, also auch mit Fleisch drin.
Wenig aber, oder?
Nee, wie so ein Stück Schweinebauch.
Ah, okay, also schon so gut, was geht da schon durch an Fleisch.
Ja, kann aber auch sein, dass du halt wirklich komplett dieses weiße Fett hast, ne? Mhm. Und das ist pechschwarz von außen. Nicht ganz pechschwarz, geht so ein bisschen in die Braunrichtung. Und der ist irgendwie mit Knoblauch und Kräutern und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist auch, doch, der muss geräuchert sein. Sonst wird der von außen nicht so aussehen. Und das Geile ist, auf der Verpackung steht schon drauf, Achtung, macht süchtig. Ne? Und der kostet auch nicht schlecht Geld. Aber das Zeug ist so geil. Das Beste an dem Ding ist, du schneidest dir eine schön dünne Scheibe ab, roh, und wenn du die kaust, da denkst du, es ist ganz zartes Fleisch. Aber mit einem wahnsinnigen Geschmack. Ich habe irgendwann mal Stampfkartoffeln gemacht und da so das letzte, den letzten Rest von dem Wurzelspeck ausgelassen und das damit reingemacht. Alter, das ist so wahnsinnsgeil.
Dann als Würfelchen mit runtergeworfen.
Ja, aber hab's aber so weit ausgelassen, bis möglichst viel Fett raus war, ne? Mhm. Und dann halt das Fett anstatt Butter an die Stampfkartoffel gemacht. Das ist ein Aroma, ey. Hammer. Und da stelle ich mir gerade auch richtig geil vor. An Kartoffelsalat oder wie Martin das sagte, wenn du so eine Ölsoße machst, wie so eine Aioli oder eine Hollandaise. Also die würde ich dann würde ich den Wurzelspeck wahrscheinlich eher zu einer Bernays nehmen, weil das ja schon ein bisschen kräftiger ist. Aber das dann zu einem Steak, ich glaube, da kippst du aus den Latschen.
Ja. Da hast du halt direkt unheimlich nochmal Geschmack drin. Ne? Und optisch ist auch nochmal ein anderer Eindruck. Du erwartest vielleicht eine normale Hollandaise, wenn er jetzt nicht rot ist oder so, aber und dann kommt da so ein Wumms
raus. Ja.
Geschmacklich.
Ich glaube, damit kannst du richtig was schießen. Vor allen Dingen, wenn du so eine Abwandlung zu grünem Spargel machst. Grüner Spargel ist ja schon so ein bisschen, ja, würzig wäre jetzt vielleicht die falsche Umschreibung, aber der weiße ist schon nochmal ein Tucken milder. Und
der ist feiner, würde ich sagen.
Ja, feiner, genau, das stimmt. Das hast du gut umschrieben. Aber wenn du dann so einen grünen Spargel hast und da dann nochmal so eine Kicksoße, also wo du irgendwo so einen kleinen Kick mit reinmachst, stelle ich mir extrem geil vor.
Ja. Weißt du denn noch, wo du den her hast? Oder wo, in welcher Region der irgendwie angeboten wird oder hergestellt wird?
Du, den habe ich hier bei uns bei der Edeka gekauft. Die haben da bei den Wurstwaren, die du so eingeschweißt kaufen kannst, die auch ohne Kühlung haltbar sind, haben die irgendwie auch ziemlich viel österreichischen Kram. Ich weiß jetzt nicht, woher der ist, aber ich glaube nicht, dass du so im normalen Einkaufsgeschäft große Sortenvielfalt da kriegst.
Ja.
Sag mal.
Was war das denn jetzt?
Ja, das war das Mettbrötchen.
Das Mettbrötchen.
Der hört nebenbei Podcast, weil unser zu langweilig ist hier, wa?
Mein Frankes iPad hat sich einfach hier mal so selbst.
Ja. Du, schließ mal bitte gerade die YouPorn-Seite, nicht, dass wir hier gleich komische Geräusche drauf haben.
Ja, komisch, dass YouPorn und die Vrindheit das gleiche Intro haben.
Gerade wo du dann da so mit deinem iPad rumspielst, können wir dich ja nochmal was fragen. Wir haben dich ja als Patty-Schlampe begrüßt am Anfang. Wie kam es dazu?
Ja, eigentlich Patty-Schlampe, ne?
Patty-Schlampe, okay.
Von der Patisserie. Ja, am Wochenende, ich habe ja ein bisschen Langeweile, wenn ich nur 40 Stunden in der Küche stehe, dann habe ich ja noch neben. Damit es noch mehr Spaß macht. Und dann kam ich in die Arbeit, also einen Nebenjob, und dann war da eben halt der neue Küchenchef und noch ein Arbeitskollege, und ich kenne die beiden auch, und die haben einfach keinen Bock unbedingt auf die Partie, ne? Naja, und dann meinten die nur so, ja, du darfst die Partie machen. Und ja, dann habe ich das einfach mal getwittert, ne? Die nächsten 3,5 Stunden dürft ihr mich Partyschlampe nennen. Weil ich war ja immer derjenige, der alle dort, die auf der Party waren, Partyschlampe genannt hat.
Das ist Dessertküche.
Ja, genau. Ich war die letzten, also ich habe dort ja auch feste gearbeitet als stellvertretender Küchenchef in dem Laden, wo ich jetzt auch nebenbei arbeite. Und ich habe es geschafft, in 4,5 Jahren nicht einen einzigen Tag in der Patisserie zu arbeiten.
Boah.
Und jetzt als Aushilfe wird man ja irgendwo immer hingesteckt, wo gerade Not am Mann ist. Ja, und dann kam ich dorthin halt und es hieß so, in 3 Stunden geht das Buffet los, gibt Gas, wir haben noch nichts vorbereitet auf der Party. Also ich hatte Glück, es gab Panna Cotta mit Früchten, Käsebretter, verschiedene Sachen im mediterranen Bereich.
Hast du denn die Panna Cotta in 3 Stunden stramm gekriegt?
Ach, das war kein Problem. Wir haben die in kleine Gläser abgefüllt und ich habe die im Kühlhaus direkt vor dem Verdampfer gestellt, also das ist das Gerät, was die kalte Luft halt im Kühlhaus da reinbläst.
Ja.
Das zieht dann natürlich noch schneller an. Und ja, und dann musste ich noch eine Busbusa machen. Oder ja. Ich habe es garantiert falsch ausgesprochen. Kennt ihr das?
Eine was?
Busbusa, das ist ein Grießpudding. Kommt aus Ägypten. Und
Erzähl doch nichts, das ist ein komisches Saufspiel bei euch in der Küche.
Busbusa?
Ja. Das hört sich so nach Uso an. Die Patty-Schlampe füllen wir jetzt mal schön ab und dann haben wir alle richtig Spaß.
Das haben wir dann hinterher gespielt, das Spiel. Aber es ist ganz cool geworden. Es ist sowas ähnliches wie, ach, wie heißt es denn? Also ich erkläre es erstmal. Das basiert auf Grieß und dann sind da halt ganz viel Mandel und Kokosflocken mit dem Teig und dann wird da tonnenweise Honig drüber gekippt.
Boah.
Ja, so eine süße Geschichte halt. Ja, die ganzen Tuneser und Marokkaner, die bei uns im Service arbeiten, die fanden es gut. Meint natürlich, zu Hause ist anders, aber naja.
Entschuldigung mal, wie wird das denn dann hergestellt? Kochst du das oder?
Da kommt ein bisschen Backpulver mit rein, dann wird es gebacken, dann kommt nochmal eine Honigglasur danach hinten drauf und drüber. Und dann wird es in kleinen Vierecke geschnitten, dann kommt überall so ein Mandelchen drauf.
Das heißt, du machst aber vorher den Grieß mit Milch, kochst du auf und dann wird gebacken, oder?
Feines Grießmehl, was man dafür nimmt. Also.
Ach, das ist das, was du auf der Etagere angerichtet hattest.
Ja,
ne?
Genau das.
Ja, das sieht aus wie so ein Stück Kuchen.
Ah.
Ja, das sieht aus wie Kuchen.
Das ist so, ich würde das jetzt mal in so Ramadan ist vorbei Essen einordnen, so süß wie das ist.
Ach, die sind aber ja generell sehr süß, was die Desserts angeht. Ist ja jetzt nicht unbedingt so ein Feierkuchen, der dann unbedingt süß sein muss, oder? Wenn du in die türkische Küche gehst mit Baklava und sowas, das ist ja auch alles knallesüß, ja, immer.
Sehr gut Vergleich mit Baklava. Ja, und wer ja vorletzte Woche den Podcast gehört hat, weiß ja, wie super ich über das Backen geredet habe. Ja, toll, ich darf jetzt backen.
Also das ist, entschuldige, wir sind jetzt bei 6, bei Folge 4, nur für die Leute, die das später irgendwann mal nachhören und jetzt nicht zeitnah hören.
Und das hast du vorgegeben bekommen, dass du das kochen sollst und hast dann ein Rezept bekommen dazu? Oder wie muss man das verstehen?
Die Gäste haben sich das gewünscht, weil der Bräutigam Ägypter ist und dann wurde uns das weitergegeben, so dass wir davon was machen sollen, soll irgendwie was vorkommen im Buffet und dann wurde mir einfach von kochbar.de ein Rezept vorgelegt.
Hm.
Das ist ja so typischer Style wie jetzt, wir kochen mal was von à la Chefkoch, dachte ich mir, aber es war eigentlich ein ganz gutes Rezept. Das Einzige, was gefehlt hat, war Rosenwasser, was noch irgendwie damit reinkommen soll.
Hast du das reingemacht oder hast du das vergessen?
Ich glaube, wir hatten es nicht mal da, aber es stand auch nicht auf dem Rezept. Ich habe es einfach
angenommen nach
Rezept gemacht, weil ich denke mir mal so, wenn ich auf der Party bin und habe da jetzt keine Erfahrungswerte, dann mache ich das einfach erstmal als nach Rezept. Dann können wir mal gucken, wie wir das verändern können.
Nee, bei Rosenwasser, also das ganz einfach ganz großzügig sein.
Boah, ich finde das so schrecklich. Ich kann das echt nicht riechen und essen, ey. Das ist ganz schwieriges Zeug.
Das ist so Küchenkitsch, ne? Vom Geschmack her so. geschmacklich würde ich es einordnen wie ein helles Lila oder Rosa.
Als ob du einen Fond aus deiner Oma gekocht hättest. Jetzt so echt. So.
Abgeschmeckt mit ein bisschen Mottenkugel.
Oh. Alter, und dazu ein Schluck 4711.
Boah. Die nimmst du besser vorher pur und dann ist eh alles egal.
Den hätte ja jetzt in Köln gut als Ersatz nehmen können. Das wäre natürlich Abwandlung. Wie mit dem Tapas halt.
Boah. Ja, aber wenn gerade in Köln so türkische, die haben ein türkisches Viertel und auch türkische Bäcker. Und Baklava war von da, kann ich mich niederknien für. Also kannst du nicht viel von essen und auch nicht so häufig im Jahr, aber wenn mal die Chance ist, könnte ich für töten.
Was ist ein Baklava eigentlich genau? Ich kenne das so als Art Blätterteig mit Zuckersirup drüber und meist ist da auch irgendwie noch Pistazien mit bei, ne?
Ja, aber das ist ein anderer Teig, das ist dieser Fadenteig wie bei, oder? Wie heißen das?
Ach, der so aussieht wie frittierte Nudeln?
Ja, so ganz fein.
Ja, genau. Ja. Wie heißt der?
Von uns ein, oder? Der Thomas, der Hermann macht auch damit immer jetzt öfter rum für Desserts, wo er dann Garnelen oder Fisch damit einpackt.
Du kannst auch super Deko einfach damit herstellen. Du kannst du irgendwie um Metall, also so ein Rohr, das drum wickeln und das dann backen, dann hast du einfach so einen Ring aus Fäden, das sieht super geil aus.
Aber wie heißt denn der nochmal? Ist das Strudelteig? Ist es auch nicht fein geschnitten, oder?
Sowas wie Kaffur, Kofur oder so.
Öfgerteig? Üfker. Aber das geht schon, also Üfker-Teig geht schon so in die Richtung Strudelteig.
Ja. Mhm. Wir müssen es wahrscheinlich nachreichen. Mal gucken. Also ich habe jetzt auch gerade keine. Es war irgendwas oder asiatisches?
Filo-Teig?
Filo?
Oder meinst du Wantanblätter? Nee,
ja.
Wantan, machen ja. Ja, ist egal, das recherchierst du mal und dann pack das bitte dann noch irgendwie mit in die Shownotes.
Wäre jetzt mein iPad funktionsfähig, hätten wir das jetzt alles schon parat gehabt.
Nein. Reichen wir nach. Dafür gibt es ja die Shownotes. Da gucken die Leute da auch rein und schreiben vielleicht noch einen schönen Kommentar dazu. Ja.
Genau.
Fragen uns nach Backrezepten.
Und da hilft die Partyschlampe dann. Genau. Gerne.
Nicht Party, Petty-Schlampe. Wir haben erst gerätselt, muss er jetzt den ganzen Abend Hamburger machen?
Ich wollte antworten, weil ich ja auch gearbeitet habe, ne? Ein bisschen Stress gab.
Ja, ja, passt schon. Wir haben es ja dann anhand des Bildes auch schon gesehen.
Ja, es ist aber ganz gut geworden. Also ich habe so ein bisschen wenig Auswahl gehabt, so für die Früchte und so. Das habe ich dann aber dadurch, dass ich die irgendwie schön geschnitten habe, glaube ich, ganz gut kaschiert.
Weißt du, das liebe ich so an unserem Mettbrötchen. Immer bescheiden, ne? Und protzt dabei so rum, schickt so ein geiles Bild rum und sagt, ja, ich hatte nichts für die Deko da. Und du denkst ja so, geil, würdest du es sofort so nehmen.
Ja, aber du siehst das ja aus einer anderen Perspektive. Ich weiß ja, wie da die Buffets aussehen und wo der Anspruch ist. Und wo man, wenn du jeden Tag ein cooles Buffet siehst, ne, und dann sieht es auch irgendwann für dich selber nicht mehr so toll aus.
Nee, ich fand das geil auf dem Bild, weil es halt so klar war, so reduziert, nicht so viel Tant drauf, war stylisch irgendwie. Hat mir sehr gut gefallen.
Das ist ja auch die Sache, wo wir letztes Mal auch drüber geredet haben, da wenn du einen Teller anrichtest und da so viel Tamtam drum ist, um einfach nur ein buntes Bild machst, statt irgendwie was stylisch einfach vielleicht puristisch auch anzurichten. Ne? Das kommt dann einfach, dann wirken die Lebensmittel ja auch viel besser.
Ja, vor allen Dingen, wenn du eh schon ein tolles Produkt hast, ja. Dann brauchst du ja auch nicht viel machen, ne? Und gerade bei, ich meine, in der Dessertküche, also wenn du da nicht schöne Farben nachhast, dann hast du aber echt richtig was falsch gemacht.
Ja, und das geht sogar ohne Lebensmittelfarbe recht gut. Oder?
Die brauchst du eigentlich gar nicht.
Ja.
Wenn du irgendwie Marzipan einfärben willst oder so, aber das war es dann auch, glaube ich, schon.
Ja, stimmt, da habe ich letztes Mal was gesehen, Marzipan einfärben und Lebensmittelfarbe. Also, gerade wenn du jetzt in den Sommer gehst, da hast du ja wirklich das ganze Farbpotpourri zur Verfügung.
Und du kannst ja vor allen Dingen die Sachen auch schon super kaufen, die ganzen Fruchtmarks schon so aufbereitet, dass du sie direkt benutzen kannst. Und zum Beispiel auf der Panna Cotta, da stand ja drauf mit Früchten, dann kannst du ja 5 verschiedene Sorten Früchte drauf machen, so einen Obstsalat drauf klatschen. Ne? Aber ich habe einfach so einen Passionsfruchtmark drauf gemacht. Ne? Das ist vom Geschmack top. Du hast eine klare Farbe und die anderen habe ich halt mit frischen Erdbeermark gemacht. Und man sieht das auch super aus.
Wobei es gibt diesen Fruchtmark halt nicht so für den Otto Normalverbraucher. Also ich habe die auch aus dem Großhandel, da habe ich eine super, eine riesen Auswahl von allem möglichen Mango und richtig tolles Zeug, aber im lokalen Handel ist es schwierig.
Ja, ist aber auch scheißen teuer, selbst im Großmarkt.
Ja.
Ne? Aber du kannst ja genauso gut einfach die reife Frucht mit Zucker pürieren und wenn du Kerne drin hast, dann vielleicht nochmal durch Sieb streifen. Das reicht auch. Du musst ja nicht mal frische Früchte kaufen. Also gerade Beerenfrüchte, für sowas nehme ich immer TK. Ja. Und wenn du dann mal Heidelbeeren kaufst und die mit ein bisschen Zucker pürierst und nachher durch Sieb streichst, da kriegst du aber so eine tolle Farbe hin, ohne Chemie und sonstiges und vor allen Dingen dann auch noch zu einem relativ günstigen Kurs.
Ja, mit den Heidelbeeren hatte ich letztens eine Panna Cotta gemacht, wo ich dann ein bisschen vom Mark auch in die Panna Cotta gegeben habe. Hast du natürlich auch nochmal einen geilen Farbeffekt.
Also das zieht, glaube ich, ganz schön durch, wenn die steht, ne? Von der Farbe her.
Die zieht ganz gut durch. Also ich habe jetzt nicht so viel dran gemacht, weil ich habe obendrauf dann noch einen Spiegel gemacht von der Heidelbeere, von dem Mark.
Von der Heidelbeere? Von nicht der etwa einen. Die Heidelbeere?
Okay.
War es echt die Heidelbeere?
Ja.
Entschuldige, den musste ich bringen. Ich fand das letztens mit dem Lachs, vorgestern oder so war das, glaube ich, sogar.
Ah ja.
Also das liegt nicht an dir, ja, aber ich hasse diese Formulierung. Gebraten auf der Haut oder von der. Da denke ich mir so, oh, war die das?
Wie würdest du es denn sonst nennen, wenn da Haut dran ist?
Lachsfilet mit Haut gebraten.
Mit Haut?
Ja. Weißt du, dieses der, das gibt dem Nachfolgewort eine eine überproportionale Bedeutung, als ob es nur diese eine Sache gibt, also die eine Haut. Ich weiß, das machen viele auf der Karte, kann ja auch jeder machen, das ist ja auch nicht so schlimm, aber ich finde, es passt irgendwie nicht. Das ist so, oh Gott, nur die Köche haben die eine Haut.
Ja, aber also für mich, ich finde, wenn du das richtig geil brätst und diese Haut so geil knusprig ist, dann ist das fast was wie Hähnchenhaut.
Und nein, da, also da gebe ich dir total recht, aber es geht mir nur um die Formulierung mit der, also mit dem der, die, das, Artikel ist das, ne?
Ja.
Mit dem Artikel vorweg. Ich finde, das klingt immer so übertrieben, egal wie geil die Haut ist.
Aber die ist geil.
Da muss man das auch sagen. Ja, die ist ultra geil.
Da muss man das auch sagen, ist meine Meinung.
Entschuldige mal, Filet von der Forelle.
Ja, das hört sich doof an. Forelle ist jetzt nichts Besonderes. Aber Lachs auf der Haut, das gibt's ja auch nicht immer. Ja.
Naja. Ja, das nur mal so am Rande. Wir waren noch bei Fruchtspiegel und du warst bei deiner Panna Cotta mit Heidelbeer-Fruchtspiegel.
Genau. Ich fand halt geil, wenn du ein bisschen was von dem Markt, müssen wir mal ausprobieren, wie sich da andere Marke Marks verhalten, also wenn du so Himbeer oder sowas mal zu einem gewissen Teil mit in die Sahne gibst, oder wie sich das so ein Farbspiel auch entwickelt. Da könntest du natürlich auch geil noch verschiedene Panna Cotta übereinander schichten, das ist halt jede Menge Arbeit, verschiedene Farben dann nochmal ein bisschen so, oder zwei Schichten machen, oder was mit Schokolade, oder so.
Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt kein Plural von Mark.
Okay.
Ich würde dann zum Beispiel sagen, die, also mehrere Fruchtmarksorten.
Das ist natürlich sehr gut umschifft.
Ja, Merke hört sich doch auch doof an.
Ja, es hört sich alles doof an. Ich habe es deswegen auch nur gesagt.
Die Mark, es hat ja auch nichts 100 Merke gekostet, sondern 100 Mark.
Okay.
Gut, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber wir sind hier auch im Köche-Podcast.
Genau. Wir haben es nicht so mit Rechtschreibung. Also ich jedenfalls nicht.
Nee, und vor allen Dingen nicht mit Grammatik.
Nee.
Ja.
Und habt ihr die Panna Cotta dann in Weggläsern? Oder?
Ja, in Weggläsern haben wir die gemacht. Und die Restmenge habe ich halt in zwei kleinen Porzellanschälchen abgefüllt. Was ich noch erzählen wollte, weil Sven ja gerade gesagt hat, wenn du das mit Heidelbeeren machst, dass ich das so, diese Farbe verlaufen kann mit der Panna Cotta, ne, zuziehen kann. Da kann man ein bisschen Zitronenfaser mit drunter mischen, dann hast du das Problem nicht mehr.
Wo das drunter? Entschuldige.
Zitronenfaser.
Was ist denn Zitronenfaser?
Ja, also es gibt so ein Produkt zu kaufen, das wird aus der Zitronenfaser hergestellt. Das ist ein, so fühlt sich an wie so ein Gel, ne? Das mischst du drunter und das verändert die Konsistenz. Das kannst du zum Beispiel im Eis mit reinmachen und dann schmilzt das Eis nicht in 2 Minuten, sondern bleibt 8 Minuten stehen. Und wenn das schon deutlich über 0 Grad warm ist. Also diese, eben halt, was in der Zitronenfaser ist, ne? Eben halt, dieser Stoff, der besorgt halt dafür, dass was stabil bleibt und dadurch verläuft sich das nicht. Und
wo mischst du das rein? In die Panna Cotta oder in den?
In das Mark.
In das Mark.
Ja. Mhm. In die Marks.
In die Marks. Ja.
Das bringt auf jeden Fall auch noch was, aber das hat natürlich nicht jeder zu Hause und ich meine, so ein 500-Gramm-Paket kostet auch 13 Euro, das kann man sich aber einfrieren, kann man sich portionsweise machen, wie Eiswürfel.
Ja, das kann man aber auch nächstes Jahr in unserem bereits geplanten Online-Foodshop da kaufen.
Genau.
Ja, eigentlich ist das schade, weil du kriegst so viele Sachen im Großmarkt, die du halt so im Einzelhandel nicht kriegst und kannst du immer den Leuten nicht empfehlen, weil sie können es sich meistens nicht kaufen.
Das ist schwierig, ja.
Oder wie Martin das gerade auch sagt, in dieser großen Menge braucht das kein Schwein zu Hause.
Mhm. Zum Beispiel hier in Köln gibt es, also was heißt Köln, aber hier in Hürth gibt es zum Beispiel einen Laden, das ist das frische Paradies und da kann man die ganzen Sachen kaufen. Also auch also ist kein Großhandel, sondern für einen Endverbraucher. Das ist zum Beispiel ein guter Tipp. Gibt es öfter in Deutschland, ne?
Da war ich in München in einem drin, ja.
Und Christian, du warst schon da, ja.
Das war, hat sowas von einem Großhandel. Ich glaube, der hat auch einen Großhandelzweig, also die Großhändler oder die Restaurants gehen auch alle da einkaufen, aber diese frische Paradiese sind so ein bisschen für ja, den Otto-Normalverbraucher, der dann auch nochmal was Spezielles haben will. Das war schon krasse Auswahl, auch an frischer Pasta und boah. Aber auch stramme Preise. durch die Bank. Für Fisch und Käse, da gingen die Preise schon ganz schön nach oben.
Also das ist der Laden so quasi für uns immer gewesen früher, wenn wir was bestellt haben und es soll besonders exquisit irgendwie oder speziell sein ist oder ist schwierig zu bekommen, ne, und du bestellst jetzt nicht bei Boris Food, ne, dann hast du es dort eben halt dir kommen lassen. Und wenn es dann nicht verfügbar war, dann haben wir immer gesagt, haben die Endverbraucher uns wieder alles weggekauft von der Nase.
Aber Boris Food ist, glaube ich, nicht für ein, kann jeder kaufen, oder?
Ja, gibt's einen Online-Shop, die liefern.
Ja, aber da sind die Gebinde eigentlich auch, glaube ich, übersichtlich schwer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die sind auch sehr teuer teilweise, ne? Muss jeder selber wissen, ob das so mal mit den Preisen klarkommt. Aber dafür haben die auch wirklich alles, was du eigentlich an speziellen Sachen brauchst.
Ja, auch eine fette Auswahl an verschiedenen Qualitäten. Ich habe mich da mal mit Gänse-Stopfleber beschäftigt, was die da für eine Auswahl haben. Das sind ja seitenweise und dann frisch und Pastete und die sind echt genial. Ja. Der Chef von denen ist auch der deutsche Trüffelpapst, oder?
Ich weiß nicht, ob er der deutsche Trüffelpapst.
Ja, so jetzt war jetzt ein bisschen übertrieben, aber der ist ganz groß, glaube ich, im Trüffelgeschäft mit drin. Und importiert auch sehr fett von überall nach Deutschland die feinsten Trüffel.
Ich meine, jeder, der sich irgendwie mit Kochen beschäftigt und öfter mal so Reportagen im Fernsehen guckt, der hat bestimmt auch schon ein paar Reportagen mit Ralf Boos gesehen, ganz bestimmt. Ja, ist halt so auch so ein Freak, ne?
Klar, wenn man was mit Kochen macht und erfolgreich ist, dann ist man ein Freak.
Ja, und ich glaube, der war auch zur rechten Zeit einfach am rechten Ort und hat hier die Gastronomie gefüttert, wo Rongi Express ja damals pleite gegangen ist. Und dann ist er so groß geworden. Ich war mal auf einer Grillparty von ihm.
Oh, wie gut.
Er hat dann die besten Kunden immer ein und dann konnte mein Küchenchef nicht, dann bin ich dorthin gefahren.
Wie tragisch, wie unangenehm.
Western Band und US-Beef hat der groß beworben, Mann.
Macht der selber das Beef oder ist das dann Otto Gourmet?
Wo er das her hatte, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch noch andere Läden wie Otto Gourmet, oder?
Bitte?
Es gibt ja auch noch andere Läden wie Otto Gourmet.
Klar. Ja, hätte ja sein können. Ich habe immer gedacht, der ist auch durch Finger da mit drin. Aber, weil die sind ja sehr groß im Fleischgeschäft, online-mäßig, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, wer da der Größte ist, kann ich auch nicht sagen.
Ja, sie sind auf jeden Fall im Endverbrauchermarkt, glaube ich, sehr präsent, was Beef halt angeht.
Die sind ja, glaube ich, immer, wenn du eine Zeitschrift kaufst, die sehr für Männer ausgelegt ist, ein Grillmagazin oder hier die Beef an sich, ne, da ist immer so ein Prospekt von der Otto Gourmet Versand dabei.
Ja.
Ja. Hast du schon dort bestellt?
Nee, ich habe jetzt 2 Gutscheine hier rumliegen. Ich muss dringend bestellen. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Irgendwie die Burger Patty Sets oder Iberico-Rippchen haben wir ja mal drüber gesprochen oder. Ich bin noch ganz unentschlossen.
Ich würde ja was bestellen, was du so vor Ort bei dir nicht bekommst. Wenn du Patties brauchst, ne, für einen Burger, dann kaufst du dir im Handelshof ein Stück so Rindernacken, US-Beef-Qualität für 8, 9 Euro das Kilo und lässt das durch.
Ja, wodurch denn? Das ist halt das Problem. Ich habe ja keinen Hackbereiter, kein Fleischwolf.
Ja, das ist irgendjemanden kennst du bestimmt, der einen kennt oder so.
Sowas werde ich wahrscheinlich dann machen müssen. Ja, das sind halt die Probiersets, die da so anbieten und ich, die sind halt preislich auch ganz nett, würde ich jetzt mal sagen. Und bei dem Beef, da geht's ja richtig manchmal durch die Decke, was die Preise angeht, gerade auch für so ein kleines Steak. Und du weißt ja halt nicht, ist es das, was du haben willst oder nicht, du musst es halt ausprobieren und dafür ist es, fürs Ausprobieren ist es halt echt teuer.
Was würde denn der Sven im Fleischversandhandel bestellen, was er hier vielleicht nicht bekommt?
Ich glaube, der kommt gleich wieder. Der ist kurz. Ja.
Naja, also.
Also ich hatte ja echt kurz, bevor wir uns im Januar getroffen haben, echt damit geliebäugelt, diese Iberico-Schweinerippchen, von denen du so geschwärmt hast, zu bestellen. Weil die hätten mich... Das ist
eine Sache, die könnte man echt bestellen.
Ja, weil die würde ich auch hier in der Gegend, habe ich noch nie gesehen. Also ich krieg hier Koteletts davon und so, aber boah.
Wenn du mal wissen willst, wie man richtig geil Rippchen zubereitet, dann könnte ich dir das auch gar nicht so geil erzählen, wie Jemand, der hat einen YouTube-Channel und nennt sich Black Forest Barbecue. Ne? Und da habe ich gesehen, also der macht sich so eine Arbeit. Das ist der Wahnsinn.
Wobei hier die vom Sven waren doch auch geil.
Ja, die waren auch geil, klar. Aber der Typ packt die eben halt in seinen Grill rein, grillt die indirekt und legt die vorher noch in Apfelsaft, damit die mürber werden. Und ach, der hat da. Und zum Schluss kommt da sogar noch ein bisschen Apfelmus mit drauf und so Geschichten. So ganz freakig, ne? Und der hat ganz normales, so, was waren's, Baby irgendwas, Ribs geholt und Baby Cut irgendwas und dann, das Fleisch ist einfach nur noch runtergefallen vom Knochen.
Ah, da würde ich dann, glaube ich, nicht Iberico-Rippchen für nehmen. Ich glaube, die kannst du echt nur mit Salz am besten dann essen. Sonst kommt der Eigengeschmack ja gar nicht mehr so gut durch, ne?
Ja, ich meine, du hast ja auch mal die Chicken Wings in Apfelsaftwasser eingelegt, ne?
Ja, das waren nicht die Chicken Wings, sondern die ja, nee, waren noch größere als die normalen Drumsticks. Ich weiß nicht, ob das die Unterkeulen sind. Normalerweise mache ich die immer in Malz. Na, was war das denn? Mache ich die in Malzbier. Und
oder?
Ja, ich lasse das einmal aufkochen und gebe dann jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich glaube, ein Viertel Salz dazu. Also auf einen Liter 250 Gramm Salz.
Stimmt, das war so massig viel Salz, was du da drin
hast. Das ist eine gesättigte Lösung. Das habe ich vom Räuchern. Da behandelst du die Forellen, wenn du sie nur kurz einlegen willst. Ich glaube, bei Forellen bist du bei, ich glaube, sogar nur eine Stunde. Kann auch sein, dass es zwei sind. Mehr auf keinen Fall. Dann legst du die halt in einer gesättigten Salzlösung ein. Und die sind danach nicht versalzen, sondern die sind nur halt komplett durchgezogen mit diesem Salzgeschmack. Du brauchst halt zu Räucherfisch kein Salz mehr.
Ja.
Ne? Und hab mir gedacht, so geil, ey, sowas probierst du jetzt einfach mal mit Geflügel. Geflügel ist dicker, du hast einen Knochen drinne, machst also mal 4 Stunden. Und 4 Stunden reicht dicke dafür aus. Und hier als Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast hier war, habe ich das dann halt, weil ich kein Malz mehr hatte, habe ich gesagt, gut, jetzt probierst du es mit Apfelsaft aus. Hab dann halb Apfelsaft, halb Wasser genommen. Nächstes Mal würde ich dann also 100% Apfelsaft nehmen. Oder den vielleicht sogar noch ein bisschen einkochen, dass der Apfelgeschmack einfach nochmal kräftiger durchkommt.
Das aber ein Liter Saft würdest du nehmen auf 250 Gramm Salz.
Genau, also 1:4 ist immer das Verhältnis. Und also der geilste Effekt, den du halt auch mit Wasser hinkriegst, ist halt, dass dieses Geflügel nicht oberflächlich nach Salz schmeckt, sondern wirklich jeder Bissen so. Das ist so ein bisschen das Würzen wie beim Kochen des Sous Vide Garn. Ne? Du hast halt überall die gleiche Menge drin. Das ist so geil.
Das hörte sich echt geil an. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Also mit Rippchen würde sowas auch gehen, so laut Martin eben.
Ja, das denke ich aber auch. Also ich denke, das geht mit jedem Fleisch, was du hast. Ne?
Ja.
Ich habe ja die Tage auch gegrillt und habe ein Video dazu gemacht zum, also nicht vom Grillen selber, sondern 3 schnelle Marinaden, die du mit halt haushaltsüblichen Chemikalien hinkriegst. Und da ist eine Sache, das ist so ein ganz typisch russisches Rezept für Schaschlikspieße. Ich habe da noch Spieße gemacht, das funktioniert mit Sicherheit, aber genauso gut mit Steaks. Und zwar, dass du halt ein Teil Steaks, also einen Teil Fleisch nimmst, idealerweise Nacken, irgendwas mit schön viel Fett drin.
Mhm.
Ein Teil Zwiebeln und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wegen der Salzmenge. Deshalb habe ich die Steaks einfach vorher gesalzen, als wenn ich sie braten würde. Das vermengst du dann halt mit den Zwiebeln und gießt nach Möglichkeit richtig billiges, kohlensäurehaltiges Mineralwasser drauf und lässt das dann, also gerade so bedeckt, dass das Fleisch bedeckt ist mit Wasser und lässt das dann, ich glaube, mindestens einen Tag stehen. Also der Geschmack kommt schon nach 4 Stunden super rüber. Aber dass die Kohlensäure richtig schön wirken kann, braucht, glaube ich, noch ein bisschen länger. Irgendwo habe ich auch was von 3 Tagen gelesen. Das halte ich aber für viel zu viel. Und das Geile ist halt, durch die Zwiebeln, durch die Säure, die in der Zwiebel ist und durch die Kohlensäure im Wasser, ist das Fleisch nachher so weich, das kannst du so vom Spieß runterlutschen.
Fett. Und dann nimmst du die Spieße raus und grillst es schön.
Ja, also ich habe das Fleisch gewürfelt eingelegt und noch nicht als Spieß, damit das Wasser wirklich überall, also diese ganze Marinade überall ran kann.
Fett.
Ja, das ist geil. Ich kenne das aus Ostdeutschland genauso, nur mit Bier statt Wasser mit Kohlensäure.
Ja, aber die Ost, also ich habe mal ein Rezept aus Ostdeutschland gekriegt, die haben ein Teil Bier, ein Teil Ketchup, ein Teil Senf genommen und das ist so hammergeil. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren.
Ein Teil Ketchup, ein Teil Senf, ein Teil
Bier. Ja, das ist wirklich Hammer. Nur ich würde die Steaks, ich habe so eine ähnliche Marinade gemacht, würde ich die Steaks auf jeden Fall vorher auch salzen, weil die kommen zwar extrem würzig raus, aber da fehlt mir noch so ein bisschen das Salz drin.
Mhm.
Kennt ihr das auch mit Kiwi?
Ja, Kiwi und ich glaube Papaya geht auch.
Das Enzym sorgt dafür, dass ganz schnell das Fleisch zart wird.
Aha, Kiwi, Papaya? Das wusste ich noch gar nicht.
Deshalb kannst du ja zum Beispiel mit Kiwi auch nichts mit Gelatine machen.
Das wusste ich. Ja. Ah, okay.
Das Enzym da drin sorgt halt dafür, dass die Gelatine flüssig bleibt.
Ja.
Und im Fleisch oder beziehungsweise wenn du Steaks marinierst, sorgt es halt dafür, dass das Bindegewebe angelöst wird. Was Fleisch halt zäh machen würde, beziehungsweise festmacht. Also du nimmst ja zum Beispiel Bindewebs, reiches Fleisch für lange Garmethoden, wie zum Beispiel Schmoren. Mhm. Das machst du halt, damit das Bindegewebe gelöst wird.
Okay, und bei Kiwi und Papaya würde man dann eher so die asiatische Richtung wählen fürs Dressing, für die Marinade?
Da kannst du machen, was du willst. Entschuldige, ich unterbreche Martin ständig, ich bin jetzt mal ein bisschen still.
Nee, die darfst du gar nicht so als Geschmackskomponente eigentlich sehen. Die ist eigentlich echt nur da, dass das Enzym wirkt. Und du darfst auch nicht über Nacht einlegen mit Kiwi, weil dann fällt es dir, glaube ich, komplett auseinander. Die 6 Stunden sollen da vollkommen ausreichen. Musst du mal genauer nachgucken. Aber das darfst du gar nicht so als geschmacksgebende Komponente sehen.
Das heißt, wie viel würdest du jetzt um Kilo Fleisch? Ist das eine Kiwi zu viel?
Das musstest du nochmal nachschauen. Also ich habe auch noch nicht damit gearbeitet. Ich recherchiere ja auch gerade viel in Richtung Grillen und habe mich jetzt öfter drauf gestoßen, auf die Kiwi.
Das hört sich echt interessant an.
Also mein russischer Arbeitskollege sagte mir, das machen sie dann zum Beispiel auch bei den Schaschlik-Spießen, maximal für eine Stunde mit reinlegen. Aber da ist ja, wie gesagt, schon Zwiebel und kohlensäurehaltiges Wasser drin und dann auch ungefähr so auf ein Kilo eine Kiwi. Dann schneidest du einfach auf Scheiben, dass möglichst viel Enzym rausgelöst wird, einlegen und fertig.
Also ein Kilo Fleisch, eine Kiwi.
Ja, ich würde das vielleicht...
Über den Daumen, nicht, ja.
Ja, genau, über den Daumen. Und das ist ja auch so der Punkt, warum sowas mit Cola ja auch funktioniert, ne? Kohlensäure. Und dann hast du noch die Phosphorsäure mit drin, die Zitronensäure. Da kann man bestimmt auch noch ein paar geile Sachen machen. Gerade so Rippchen in Cola eingelegt, stelle ich mir gerade sehr geil vor.
Ja. Das passt doch bestimmt gut.
Aber bitte nicht diese Light oder Zero-Kacke, sondern die mit richtig viel Zucker drin.
Ja, fürs Karamell.
Ja, aber ey, was muss das für eine geile Farbe geben?
Ich denke gerade an Martins Barbecue-Soße, dieses einreduzierte Malzbier.
Jetzt eine Farbe, ja.
Das war echt geil.
Hier, ich habe die Tage, ich habe jetzt ein iPod aus, habe ich so eine komische Barbecue-Soße gefunden, müssen wir auch verlinken. Wie gesagt, der iPod ist aus, wegen der Internetverbindung hier. Das war eine Barbecue-Soße und da war Bier mit drin. Und die habe ich gekauft, weil ich dachte, geil, die willst du probieren. Die ging so ein bisschen in die Richtung von dir, Martin. Aber da kam das Bier so kräftig her, drüber. Also war nicht mein Fall, echt nicht.
War das die Barbecue-Soße, die du auch auf Instagram gepostet hast?
Ja, genau die.
Von glaub, Kraft wahrscheinlich die.
Bullseye, genau.
Ja.
Ja, das war die von Kraft. Ich habe jetzt auch eine coole Barbecue-Soße gefunden und zwar wird die extra für jeden Rewe hier mit Anschrift hergestellt. Dann steht da halt Barbecue Köln drauf für den passionierten Griller, irgendwie sowas. Und die hat mich total weggeflasht. Ich weiß aber noch gar nicht, was da drin ist. Ich habe es nur einmal kurz probiert. Kann ich euch die Tage mal berichten von.
Wie schmeckt die denn?
Die schmeckt so wie, also die ist schon ein bisschen süßlicher, auch aber dezent rauchig. Also am meisten könnte man die so vergleichen mit der, die du gemacht hattest damals. Also beim Angrillen-Podcast im Januar.
Aber dann noch mit einer leichten Rauchnote, ne?
Ja, genau, eine leichte Rauchnote dabei. Und bei deiner hatte ja ein bisschen Konsistenz und die war ein bisschen flüssiger. War super. Wir hatten Zu Tanzen im Mai sind wir zu Hause geblieben wegen der schwangeren Frau und dann haben wir mal Probe gegrillt, also hier ein paar Burger gemacht. Wir üben ja ein bisschen hier gerade für eine bergische Barbecue-Meisterschaft. Und da sind wir dann noch am Experimentieren. Aber da nehmen wir natürlich keine fertig gemachte Barbecue. Die war nur so mal mit in den Einkaufskorb gewandert.
Hoffe ich doch.
Ja, aber die kann ich empfehlen, wenn ihr bei Rewe mal so eine seht, wo irgendwie euer Stadtteil drauf ist oder so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Firma nur für meinen Rewe um die Ecke die Soße hergestellt hat.
Nein, weißt du, wie das in der Industrie funktioniert? Du machst ein
Okay.
Produkt und unterschiedliche Aufkleber.
Ja, klar, so meine ich das ja. Deswegen wird das bei euch vielleicht auch im Rewe irgendwie unter, weiß ich nicht.
Dann schick mir doch mal eine aus Köln und dann gehe ich dahin, kaufe diese Soße aus Minden und dann knall ich die den vorn Latz und sag, was ist das denn für eine Scheiße? Die schmeckt ja genauso wie die aus Köln.
Wer weiß, ob du sie wirklich findest. Also, wo stehen die denn? Ich habe da so ein Rewe, die haben ja dann Regale. Steht die im Kühlregal? Ist die so frisch, dass sie im Kühlregal steht, oder?
Also die stand bei mir so beim Alkohol, habe ich die entdeckt. Also,
Da steht aber nicht Jack Daniels drauf, oder?
nee, aber die kann ich auch nicht empfehlen, das ist überhaupt nicht mein Fall. Es gibt ja Leute, die lieben ja die Jack Daniels Barbecue-Soße und die mag ich ja gar nicht.
Ich habe sie stehen lassen, nachdem ich gesehen habe, wie wenig Whisky da drin ist. Immer 2% oder so.
Hast du auch den Sinn der Sache, glaube ich, nicht verstanden, oder?
Ja, der Sinn ist, ein Etikett drauf zu drucken und die Leute kaufen es deshalb, oder?
Ja, und das dreimal so teuer ma zu machen. Also
Ja.
das ist ja unverschämt teuer.
Ja.
Ja, also
Aber ist
ich.
der Rauchgeschmack nicht auch von den Fässern?
Ja, ich glaube, die werden da gesmoked, halt die alten Fässer, wo sie dann auch ihr Grillholz von machen. Da smoken die auch noch mal irgendwas mit, glaube ich, von der
Man kann
Soße.
Daniels
Keine Ahnung.
Grillholz kaufen, ne?
Ja.
Holzkohle.
Also ich muss sagen, die Bullseye, die normale Barbecue, so als Standard-Barbecue-Soße, gefällt die mir eigentlich sehr gut.
Also die war so auch nicht schlecht, aber mir war halt dieser herbe Bieranteil war mir echt.
Ja, das war ja dann eine Special Edition. Also ich meine jetzt wirklich die ganz normale von Bullseye.
Ja, was ich halt meine ist, ich wollte die Marke jetzt auch nicht schlecht machen.
Nee.
Nur das war echt so, boah, also wer so, ich trinke aber auch eigentlich so kaum Bier pur. Und wer so richtig auf Bier steht, der hat da bestimmt echt Vergnügen mit, aber naja, war nicht mein Ding.
Wo wir hier mit den Podcasten angefangen haben, haben wir nicht auch gesagt, wir reden über Getränke? Weil,
Ja, wir haben uns das offen gehalten, ne?
wo wir gerade bei Bier sind, ich habe auch eben halt an dem Bürgeramt ein richtig geiles Bier getrunken. Das muss ich euch mal ans Herz legen. Und zwar von Gaffel gibt es jetzt Sonnenhopfen. Und da ist ein Zitrushopfen aus Kalifornien mit drin und das schmeckt so geil. Du machst das auf, es riecht nur nach frischer Wiese und Zitrone. Schmeckt super lecker. Also jetzt gerade so also statt ein Weizen, so ein Sonnenhopfen ist echt super. Falls ihr das mal im Supermarkt seht oder im Getränkemarkt, auf jeden Fall mal eins mitnehmen zum Probieren.
Also ich bin ja auch normalerweise nicht so der Biertrinker, wobei ich jetzt eigentlich für mich entdeckt habe, dass gerade die hopfenbetonten Biere finde ich total klasse, weil die einfach totalen Geschmack haben. Die sind halt nicht süß so, sondern die haben halt einfach so diese kräuterigen Noten. Die sind einfach viel interessanter wie
Genau.
die normalen Biere. Ich war jetzt 5 Tage in Holland. Und da hast du ja gerade so mit der Nähe zu Belgien so viele verschiedene Biere, die da reinrutschen. Geil. Also die haben, finde ich, da eine viel offenere Hopfenkultur wie in Deutschland, weil das ist immer so ein bisschen auf Mainstream gemacht und da müssen sie halt immer gucken, dass es nicht zu viel gehopft ist. Und wenn da einfach richtig schön ein kräftiger Hopfen drin ist, finde ich geil.
Wir haben ja auch
Ja,
einen
wie
Teil.
mit Bier ist das in Deutschland wie mit der Politik alles charakterlos irgendwie.
Ja, natürlich hast du mal diese Schwarzbiere und so, aber wenn du so jetzt mal so die anderen schon die Standards, abgesehen von Heineken, mal, wenn du das jetzt rauslässt, die haben echt Wumms. Aber dann auch mal so ein Düvelbier mit 8,5 Umdrehungen, da ist richtig Hopfen hinter. Richtig geil.
Das sind auch, glaube ich, die Biere, also wo du im Bereich kommst, wo auch Weintrinker wirklich mal interessiert dran sind. Wenn du so ein starkes Trappistenbier trinkst, das hat ja nichts mehr mit Biersaufen oder so zu tun. Da kaufst du eine Flasche für 6 Euro und genießt das dann halt in Ruhe.
Wie hieß das?
Trappistenbier. Das ist auch aus Belgien.
Mhm. Das ist aber eine Sorte, ne? Keine Marke.
Das ist eine Sorte, ja.
Ah, okay. Ja. Also ich fand auch ziemlich spannend. Ich habe jetzt schon zweimal ein Bier-Tasting mitgemacht mit Essen dabei. Da gab es dann immer zwei verschiedene Biere zu einem Essen. Da konnte man einfach gucken, welches für einen selber am besten dazu gepasst hat, zu dem Essen. Und wir haben die Biere aus Weingläsern getrunken. Und da gehst du kaputt. Also das schmeckt sowas von dermaßen anders. Du trinkst dieses Bier so bewusst wie einen Wein. Das heißt, du nimmst ein bisschen in den Mund, du guckst einfach, wie schmeckt das. Das ist halt was ganz anderes, wie wenn du dann die Kölschstangen oder Pilztulpen an den Hals hältst, sondern das ist wirklich mal echt schmecken. Wo geht denn das jetzt überhaupt hin? Das ist nicht einfach die kalte Flüssigkeit aufnehmen. Die waren auch nicht ganz eiskalt. Dadurch war auch ein bisschen mehr, durch die Temperatur waren der Geschmack auch noch mal mehr da. Und dann einfach mal auch die einfachen Biere, ein Bitburger oder ein Heineken, einfach mal aus dem Weinglas getrunken, das nimmst du ganz anders wahr. Und dann in der Kombination mit dem Essen, das war richtig klasse.
Also ihr habt da auch eher so die Mainstream-Biere probiert. Also
gemischt, das war gemischt. Das war ein Stiegl aus Österreich, ne? Stiegl ist, ich meine, ist ein österreichisches Bier. Das war ein buntes Potpourri gemischt. Also auch ein Pale Ale und war gemischt. Also einfache Biere und auch mal was Ausgefallenes und dann einfach zu einem Gericht echt mal Horizonte aufgezogen.
Was macht denn da jetzt den Reiz dran aus? Ist das wirklich das Glas, das du im Weinglas nimmst? Oder ist das bei dir vielleicht dann schon so, ah ja, Biertasting und so die Einstellung und geil, ich nehme jetzt Zeit dafür und es ist nicht ganz so kalt?
Ich habe das immer zu Hause versucht und gegrillt, zum Beispiel mit diesen Braufaktum-Bieren und einfach den mal in ein Weinglas gegeben und dann zum Essen einfach mal so genossen. Du konsumierst es anders. Das ist eine ganz, fand ich jetzt, vielleicht geht es da anderen anders, aber ich finde, es ist eine ganz andere Art, das Produkt zu konsumieren.
Da bist du ja Entschuldige, was ich halt meine ist, macht jetzt das Glas an und für sich schon so viel aus oder ist es einfach die Herangehensweise? Zu sagen, ich lasse mir Zeit beim Bier, das ist jetzt nicht zum Durstlöschen da, sondern zum Genießen. Was meinst du?
Ich würde jetzt sagen, das Glas macht schon sehr viel aus. Das ist wie wenn du einen Nagel in die Wand haust und du nimmst einen kleinen Hammer oder du nimmst den Vorschlaghammer. Du kriegst mit beiden Nägeln, mit beiden Hammern den Nagel rein. Nur
gut, beim Vorschlaghammer kriegst du wahrscheinlich den Hammer in die Wand.
Genau, aber das geht dann zack und weg. Und ja. Bei dem Kleinen dauert es halt ein bisschen. Und ich denke, du beschäftigst dich länger mit dem Produkt. Kommt wahrscheinlich beides ein bisschen zusammen, aber das Glas spielt da halt so eine Rolle, weil du kannst da nicht so gut schnell draus kippen.
Ja, entschuldige, stell mir das gerade so lustig vor, wie Christian mit einem kleinen Hammer vor der Wand ist und es so faszinierend toll findet, sich einfach mal länger und ausgiebig mit diesem Nagel zu beschäftigen. Ja, aber mal eine ernst gemeinte Frage, woraus habt ihr denn getrunken? Rot- oder Weißweinglas? Oder habt ihr das auch irgendwie unterschiedlich serviert bekommen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste nachgucken. Also ich verlinke es mal in meinem Blog. Ich glaube, das waren Rotweingläser, aber jetzt nicht die ganz dicken, bauchigen, sondern ein Standard-Rotweinglas.
Also aber schon ein bisschen
Volumen.
Volumiger, genau.
Wo man auch die Nase noch mal reinkriegt, um noch mal ein bisschen was auch zu riechen.
Ja, riechst du dann beim Bier auch, oder?
Ja.
Und macht das Aromenspiel da auch schon Sinn oder riecht das alles ziemlich gleich?
Ach, da hast du schon Unterschiede gemerkt, gerade auch dunkle Malzbiere, dieses kräftige, das Stiegl war auch ein bisschen mehr gehopft. Das hast du alles schon in der Nase gehabt.
Das ist ja gehopft wie gesprungen.
Genau. Also, ihr müsst ja mal geil ausprobieren, wenn du...
Ich find das eine geile Idee. Ich habe mir vor Ewigkeiten, haben ja einmal Holger und einmal Tim jeweils einen Bierpodcast mit, wer heißt der nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf. Mit dem Bock gemacht. Ich komme jetzt nicht auf den Vornamen.
War das dann NSFW oder?
Nee, jeder hat eine eigene Sendung mit ihm gemacht.
Ah.
Also Chaos Radio war es dann über Bier. War eine der besten Folgen, die ich jemals gehört habe, die auch wirklich total spannend war. Was ich seitdem mache, weil ich kenne mich ja mit Bier nicht aus und ich weiß auch nicht, ob da jetzt einfach nur ein tolles Etikett drauf ist. Hier gibt es so viel Biere, Störtebäcker Bier, dann habe ich jetzt Weserpilz gefunden und was weiß ich nicht alles. Und Duff-Bier gibt es ja auch. Ist mir aber egal. Aber was ich seitdem halt mache, ist, dass ich, wenn ich irgendwie Geburtstagsfeiern habe oder überhaupt hier so eine Feier, ich kaufe nicht eine Kiste Bier, ich kaufe immer Sechserträger. Und zwar möglichst viel verschiedene. Weil das eigentlich eine geile Sache ist, dass du einfach mal auch andere Biere probieren kannst. So für die Gäste finde ich das halt cool. Nicht so, oh ja, hier Kiste Herforder oder Barre. Hier in der Gegend bist du halt immer, entweder du trinkst Herforder oder du trinkst Barre. Das sind hier auch so die größten Brauereien. Dann gibt es hier noch Detmolder Landbier. Das finde ich zum Beispiel ziemlich lecker. Ja, zwar auch gemischt, aber das schmeckt mir dann schon wesentlich besser als die anderen beiden. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, indem man dann einfach mal so eine ganz andere Sorte trinken kann, ohne jetzt den ganzen Abend dadurch zu versauen, weil vielleicht die eine Sorte eben nicht schmeckt.
Ja, also wir hatten das mal, Störtebäcker hast du eben gesagt, ne?
Ja, genau.
Da war ich im November letztes Jahr, waren wir auf der Slow Food Messe in Hamburg oder Bremen. In Bremen war die. Und da war ich zufällig, haben wir dann mit zwei Food-Bloggern zusammen, wollten ein Bierchen trinken, haben wir dann einen Störtebäcker bekommen. Und die erste Fuhre war so dermaßen warm. Und haben wir uns beschwert, haben noch kalte dabei bekommen. Dann hast du mal warmes und kaltes nebeneinander getrunken. Natürlich ist warmes Bier echt grenzwertig, nur die Aromenvielfalt zwischen warm und kalt, das war echt total spannendes Spiel, weil das kalte Bier natürlich erfrischender, aber die ganzen Aromen waren in dem warmen Bier, waren einfach präsenter. Also du hast den Hopfen viel mehr gemerkt und so. Also es war echt spannend, dann durch dieses Unglück mal beide Biere so nebeneinander zu probieren.
Ich habe da auch schon mal gehört, dass die Bierbrauer immer ihr Bier auch warm probieren. Wahrscheinlich hat das auch so die ähnliche Gründe.
Ja. Ich meine, wenn
ja, genauso wie wenn du einen Schluck eiskalt trinkst, dann kriegst du auch kaum mehr mit als den Alkohol. Und wenn du den ein bisschen warm trinkst, dann kriegst du ja auch viel, viel mehr mit, ne?
Ja.
Ich habe mal in einem Restaurant mit Kegelbahn gearbeitet und da hatten wir welche, die haben den Wacholder nur warm getrunken, weil kalt kriegst du halt runter, aber du schmeckst ihn nicht wirklich.
Ja, das habe ich zum Beispiel auch bei Wodka. Den trinke ich am liebsten auch pur ohne Eis und nicht aus dem Gefrierschrank. Weil natürlich kann man sich bei Wodka drüber streiten, wie viel Geschmack der hat, nur er schmeckt wirklich anders, wie wenn du den eiskalt an den Mandeln vorbei in den Magen schmuggelst.
Dann musst du aber auch schon guten Wodka haben. Also da
kriegst
du nicht die 6,99 Glober.
Nee, das solltest du nicht machen. Dafür wird er dann auch so kalt gemacht.
Ja, genau. Das sind dann die typischen Dinger, ne?
So, ja, das denke ich auch.
Ja. Aber ab 10 Euro geht es da schon los beim Wodka, dass man so was Trinkbares kaufen kann, wovon man auch keinen Schädel am nächsten Tag hat.
Ja, empfehl doch mal eine Sorte.
Ich empfehle mal zwei. Und zwar Pyramid Wodka ist sehr gut.
Pyramid?
Ja, der ist mit Milchsäurebakterien gereinigt. Da haben wir uns mal auf dem Festival, lass mich nicht lügen, 5 Flaschen an einem Tag zu dritt reingehauen. Und wir sind morgens um 7 aufgestanden, als wäre nichts passiert. Und dann ging es wieder von vorne los. Und dann gibt es den Russian Standard, der ist ziemlich gut. Also auch vom Geschmack finde ich den sehr gut. Und der ist auch eigentlich sehr gut trinkbar, auch warm. Und wenn man wirklich so ein Mädchen ist und Sachen Wodka trinken, dann kann ich den Oval-Wodka empfehlen. Da bist du dann aber bei der Preiskategorie zwischen 30 und 45 Euro die Flasche. Aber dann hast du auch was richtig Feines zu Hause.
Wie heißt der? Oval?
Oval. Oval. Irgendwie sind die, ist die Struktur irgendwie da drin verändert worden durch ein spezielles geheimes Prinzip, bla bla. Ne? Und die bieten das auch nur bei den Tastings warm an. Und das hat mich direkt überzeugt. Also ich habe schon viel Wodka getrunken und viel verschiedene Sorten probiert. Aber Oval-Wodka hat echt alles vom Hocker gehauen, also in der Richtung. Gibt es auch extra für Ladies mit 24%.
Mhm.
Ja, und dann gibt es den halt mit 40% und den kannst du so einfach pur trinken. Das ist auch schon ein gutes Genussmittel, ja.
Ja, und zwei, die wahrscheinlich so in die Schiene wie im Champagner in die obere Klasse gehen, sind beim Wodka Belvedere und Grey Goose, oder?
Ja, das ist mir bekannt, ja, aber...
Also der Belvedere habe ich jetzt schon mal getrunken, also der kann auch echt was. Und den habe ich auch echt gerne pur getrunken. Aber ist halt auch echt obere Klasse.
Ja, aber wo ist da der Unterschied?
Ich denke, das ist halt bei den Wodkas echt, wie rein die sind.
Also was meinst du jetzt, wie stark dir der Alkohol im Hals brennt? Oder meinst du wirklich, dass da... weil ich kann mir gerade Wodka-Geschmack empfinde ich eigentlich fast ausschließlich als widerlich, ätzend, extrem hochalkoholisch. Ja. Also nicht, ich sag jetzt mal Mintu. Mintu, das ist so ein Pfefferminzschnaps, den kriegst du in Norwegen. Ich glaube, irgendwie was bei 52 Umdrehung. Kannst halt nicht so viel von trinken, weil extrem viel Zucker mit drin ist. Und wenn du die Flasche mal aufgemacht hast, dann setzt sich oben am Rand auch der Zucker ab. Schmeckt auch ziemlich alkoholmäßig, hat wie gesagt 52 Umdrehung, aber durch die Minze schmeckt der natürlich auch richtig nach was. Bei Wodka kann ich mir gerade so Aromen echt schlecht vorstellen.
Da musst du mal echt, vielleicht wenn wir uns das nächste Mal treffen, bringe ich mal ein Pröbchen mit. Also du hast gerade bei den besseren Wodka-Sorten natürlich kannst du ja nicht von wie Minzgeschmack oder sowas sprechen, aber die brennen auch irgendwann nicht mehr so schlimm.
Gerade wenn das meinte ich, entschuldige. Ja. Das ist halt nicht dieses ekelhaftige alkoholische Brennen im Hals, das könnte ich mir da zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass das einen Unterschied macht.
Ja, und auch natürlich, was der Martin sagt, mit dem Schädel am nächsten Tag. Das sind halt die Verunreinigungen, die in diesem Wodka drin sind, wie oft die gefiltert werden und wie gründlich das gemacht wird. Das sind dann die Qualitätsmerkmale, die dann sowas auszeichnen.
Also meinst du eher, dass die gehobeneren wesentlich bekömmlicher sind?
Ja.
Ja, okay. Ja, das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, klar.
Hier zum Beispiel der Oval-Wodka gibt es auch mit 54% oder 56%. Und wenn du den trinkst, also wenn du dann das nicht wüsstest, du würdest nicht merken, dass der mehr wie 40% hat. Also im Vergleich zu, also jetzt ein 10-Euro-Wodka. Also der ist wesentlich angenehmer. Natürlich hast du das Alkoholische, aber dieses eben halt, was bei so einem Gorbatschow oder so widerlich rüberkommt, ne? Das hast du da gar nicht mehr.
Ja. Ist auch bei Whisky, wenn du die Single Malts aus Schottland als Fassabfüllungen bekommst, dann bist du ja auch in Bereichen von 56%, 58%. Und da glaubst du auch nicht, dass das so viel Prozent sind. Du trinkst das und gerade wenn die auch was älter sind, du merkst gar nicht diesen Alkohol in dem hohen Maße. Natürlich nach dem dritten Glas schlägt es irgendwann zu Buche, aber vom Geschmack her und vom Brennen sind die echt grandios.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Bei Whisky, das kriege ja sogar ich Alkoholleihe mit, dass die ganz unterschiedlich schmecken. Ich habe mal, war das ein Tullamore? Ich glaube ja, ein Tullamore mit meinem Cousin getrunken und der war schon wesentlich milder als das Zeug, was wir sonst getrunken haben. Und frag mich jetzt bestimmt irgendwie so ein Johnny Walk, ja, irgendwie sowas, ne?
Ja.
Was ich da ganz interessant fand, da gab es vor ein paar Wochen, ist es, glaube ich, ja bei Ganz und Gar eine Ausgabe zu.
Ja, ich habe das auch gehört. Was war denn das nochmal?
Ja, da ging es über Whisky. Und da hatten sie dann einen Whisky-Kenner, ich weiß nicht, ob der irgendwie einen besonderen Titel hatte, eingeladen. Und was ich da sehr geil fand, war, dass er halt erklärt hat, dass der Alkohol ja eigentlich Gift für deinen Körper ist. Und dein Körper sagt dir halt, wann du zu hochprozentiges trinkst, dadurch, dass es halt brennt. Und dann musst du den halt mit Wasser verdünnen, tröpfchenweise, bis er angenehm für dich ist. Dann hast du so den richtigen Volumenprozentgehalt drin. Das fand ich sehr cool, weil ich habe das vorher mit dem Wasser nie verstanden.
Ja, ich habe vor 3-4 Jahren mal ein paar Whisky-Tastings gehalten und da hatten wir 6 Whiskys im Tasting und haben den Leuten das vorgesetzt und haben den auch langsam mal herangeführt, wie das mit dem Wasser funktioniert.
das hat nicht nur auch mit dem Alkohol zu tun, sondern auch geschmacklich hat, also gerade bei diesen Fassstärkenabfüllungen, der verändert schon mit 2-3 Tropfen Wasser so dermaßen den Geschmack. Das heißt, du kannst am Anfang die pure Dröhnung holen, dann tust du ein paar Tropfen rein, probierst nochmal, tust dann nochmal ein paar Tropfen rein. Wie der sich verändert, auch die Geschmacksnuancen da drin, auf einmal ist Honig da oder Karamell. Und das vorher, wenn du ohne Wasser, ist das überhaupt nicht da gewesen.
Ja, das haben sie da auch sehr schön beschrieben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Allein rein vom Mischverhältnis Alkohol zur Restflüssigkeit, das muss ja was ändern. Ne? Alkohol ist ja auch ein Geschmacksverstärker. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich freue mich da schon, wenn ich demnächst mal fachkundig Whisky trinke.
Das macht echt Spaß. Das ist ein schönes Hobby.
Ja, und vor allem, du musst ja gar nicht viel trinken, ne?
Nee.
Es ist ja eh ein Getränk, von dem du nicht viel trinkst. Das ist ja bis auf die Billigsorten wirklich kein Saufgetränk. Und dann trinkst du halt mal so 2 Gläschen mit Wasser verdünnt, so ein bisschen drinne. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass du da echt tolle Geschmackserlebnisse mit hinkriegst.
Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mal unbedingt ein Verdünnen. Also so weit geht das eigentlich gar nicht, dass du es 1:1 oder 1.
Nee, also ich meine halt tröpfchenweise
ja, klar.
Wasser verdünnen. Ne?
Ja,
nicht,
ja.
Nicht ihr Mischgetränk rausmachen.
Ja, ja.
Dann schmeckst du ja vom Whisky wahrscheinlich kaum. Vor allem, wenn du es mit Cola machst. Cola überdeckt ja schon echt viel.
Oder Eiswürfel. Also wenn irgendwer in einen Pub geht und dann einen Scotch bestellt oder Single Malt und will, wenn die nach Eis fragen, ob du Eis rein haben willst und du sagst, ja, tu mir Eis rein, ich glaube, dann kriegst du keinen Single, dann tun sie dir irgendwas anderes ins Glas, weil das ist dann eh egal.
Weißt du, wie das kommt?
Die Abneigung oder dass das Eis reinkommt.
Ja, warum man da kein Eis reinmachen sollte.
Ja, das kühlt runter. Das haben wir das gleiche Problem wie bei dem Bier auch gehabt. Du tötest dann auch Geschmacksspitzen ab. Also durch die Kälte verliert der ja auch Geschmack.
Ja, aber kann das nicht auch interessant sein, wenn du...
Wenn du Bourbon trinkst, kann das interessant sein, wenn der Geschmack weggeht.
Nein. Was ich meine... Wenn du einen Whisky hast und du tust ein bisschen, also nicht so einen ganzen Eiswürfel rein und lässt den sich langsam von selbst mit Wasser verdünnen und wärmer werden, weil irgendwann wird er ja auch ein bisschen wärmer. Meinst du nicht, dass das auch interessant sein könnte, oder?
Ja, ich meine, du hast ja dann mit der Pipette oder wo du dann tröpfchenweise was machst, den gleichen Effekt. Also natürlich hast du es nicht runtergekühlt, aber beim Runterkühlen verlierst du, ich weiß nicht, ob das interessant ist, wenn du weniger Geschmack hast.
Nee, also nicht, weil ich jetzt weniger Geschmack haben will, sondern weil ich vielleicht im Laufe der Zeit mehr Geschmack haben will, um dann auf einmal zu merken, so wow, jetzt kann der auch noch danach schmecken. Das könnte ich mir halt so vorstellen. Das ist natürlich das Problem, dass wenn du am Anfang Eis reinmachst, dass du dann noch nicht gleich Wasser mit drin hast. Ja, und dann taut das auf und es dauert natürlich lange, bis der warm wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich den erst so ein bisschen kalt habe und dann trinke ich ein bisschen wärmer, dass einfach durch die Kontraste, also durch die merkbaren Unterschiede, dadurch, dass ich es wieder im Vergleich habe, dass das schon nochmal interessant sein kann.
Ja, du hast nur natürlich keine Kontrolle so gut darüber, wie viel Wasser geht jetzt rein. Und du kannst es auch nicht stoppen. Was da geil ist, gibt Steine. Die du legst so ins Tiefkühlfach, die kannst du dann reintun, die geben erstmal kein Wasser ab. Die kühlen und wenn du die wieder rausholst, dann wird's auch wieder wärmer. Das könnte ich mir jetzt vielleicht noch vorstellen.
Oder du kühlst die Gläser. Brauchst ja nicht ganz eiskalt machen, dass du zum Beispiel eins nur 5 Minuten reinstellst.
Ja.
Und dann trinkst du aus dem und in der Zeit wird der ja auch ein bisschen wärmer. Ja, und dann kannst du vielleicht ein paar Tropfen Wasser. Das will ich mal ausprobieren, wenn wir das mal machen.
Ja, also man kann das ausprobieren, nur wie gesagt, wenn du irgendwo mal einen trinken gehst, das glaube ich ist echt der ultimative Test für den Barkeeper, was du für einer bist. Und wenn du anfängst, in so einen richtig geilen Single Malt Eiswürfel reinzumachen, das ist dann echt so ein Perlen vor die Säule. Das ist so wie Rumsteak Durchbesteller.
Oh Gott.
So, das ist genauso die gleiche Schublade. Noch alle da?
Ja, ich habe nur gerade einen Schluck Kaffee genommen und ich weiß aus dem Kulinarikast, dass Leute das nicht mögen, wenn man so nah am Mikrofon schlürft.
Ich wollte nur gerade, Martin, bist du noch da?
Ich bin noch da, ich höre dich.
Gechillt zu. Ja.
Über Whisky kann ich jetzt nicht so mitreden. Ich war auf jeden Fall immer eher auf der Wodka-Schiene. Ich habe letztes Jahr versucht, für meine Azubis und so statt mal einen Küchenausflug, ein Whisky-Tasting auf die Beine zu stellen. Hat nicht so geklappt, jetzt habe ich eh keine Azubis mehr. Das nächste Projekt ist dann eher Bierbörse.
Bierbörse in
Rheinaue? In Opladen. In Leverkusen ist die größte und das soll eigentlich am interessantesten sein. Letztes Jahr war ich in, hieß das Hahn, auf jeden Fall irgendwie kurz vor Wuppertal, auf einer Bierbörse. Wir haben 16 verschiedene Sorten geschafft und ist wieder nach Hause.
Ne? Am Stück.
Ja, 16. 03er waren das.
Aber was ist denn Bierbörse? Also unter Bierbörse kenne ich das, ist so bei mir gerade im Kopf, dass die Preise fallen und steigen die ganze Zeit.
Nee, das ist wie so ein Wanderzirkus. Also, der jede Woche von Stadt zu Stadt quasi geht und ein großes Fest macht. Es geht dann 3-4 Tage lang. Und dann sind da ganz viele Gastronomen, die dann eben halt, also es ist noch nicht mal die Bierhersteller meistens selber, die dann halt ein Bier dort präsentieren.
Das ist im Grunde wie ein Weinfest, nur für Bier, ja. Oder?
Ja, und das, ja, genau, so könnte man das sehen.
Du präsentierst deine Ware, also deine Biere verschiedene und dann hast du halt ein Potpourri von verschiedenen Bieren und der Gast hat die Möglichkeit halt, oder wie die Gourmet-Meile bei euch in Minden, weißt du, kannst halt verschiedene Sachen probieren und gegeneinander probieren und ja.
Ja, wobei das bei der Gourmet-Meile ein bisschen anders ist, weil die Portionen halt zu groß sind. Also da musst du wirklich schon irgendwie mit 2-3 Leuten so einen Teller essen, was ich sehr schade finde. Aber das
war mal. Ich meine, bei 0,3 Bieren ist natürlich auch stramm. Wenn du da wirklich was probieren willst, dann trinkst du die besser auch nicht aus.
Naja, hast du ja von Martin jetzt gehört, seine private Einschätzung.
Ne, Opladen haben sie über 1000 verschiedene Sorten. Also über 1000 Sorten haben. Wobei, da steht auch ein Bierwagen, der verkauft dann schon über 200 verschiedene Flaschen. Ne? Also das ist schon ein bisschen geschummelt, aber du kommst auf jeden Fall schon auf deine Kosten. Gibt's eben halt auch so Leute, also es gibt ja Brauereien, die haben dann schon ihre 10 Sorten stehen. Ne? Ja. Dann hast du schon eine Auswahl und das so gut wie alles vom Fass. Ne? Bis auf jeden Fall dieser eine Verkaufswagen, der dann eben halt noch so Spezialitäten anbietet, die man so eben mal nicht sonst präsentieren kann. Zum Beispiel so ein Chili-Bier, das musste ich probieren, also weil alle davon so geschwärmt haben. Aber das war nicht meins. Das hatte auch nichts mit Genuss zu tun. Es war eher eine Mutprobe.
War scharf, ja.
Ja, das sollte man auch nicht als einer der letzten Biere trinken. So kleiner Tipp am Rande.
Gut, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja.
Reinheitsgebot.
Ja, das deutsche Reinheitsgebot ist aber auch, glaube ich, auch gar nicht mal so toll für Deutschland. Klar hast du dann nicht so gepanschte Sachen und so. Ich dachte ja auch immer, das wäre was ganz Tolles und wir hier in Deutschland, wir sind ja sowieso die Biernation und durch diese zwei Podcasts, die der Sven gerade erwähnt hat, beim Holgi und beim Tim, habe ich auf jeden Fall schon so ein paar Sachen so gehört, die ich mal ausprobieren musste und habe einiges schon probiert und es gibt auf jeden Fall noch eine ganz andere Welt hinter Becks und Veltins und so weiter.
Ja, aber da muss ich jetzt gleich mal einschreiten. Ihr wisst schon, dass ihr die beiden noch Herrn Klein und Herrn Pritloff nennen müsst. Ne?
Entschuldigung, großer Meister.
Ey, da müsst ihr euch nicht bei mir entschuldigen.
Ja, wir sind doch alle per Du hier als Podcaster, oder?
Das denken die Anfänger immer.
Jetzt haben wir verschissen, verdammt.
Okay. Trinken ein Bier drauf und dann ist alles wieder gut. Vertragen wir uns wieder.
Genau.
Ja, das ist ja auch total doof, ne? Wenn man ein Bier verschicken will, das kostet halt einfach so viel Porto.
Ja.
Ja, das ist total unpraktisch. Außer man nimmt das hier aus vom Lidl oder so in Plastikflasche.
und dann per Luftpost. Aber das können wir machen, wenn ich dann mal in Berlin bin, dann bringe ich mal eine Kiste Bier irgendwie gemischt vorbei. So, hier könnt ihr euch mal durchprobieren, alle. Das ist, glaube ich, eine coole Idee.
Ja, ich habe hier auch noch, irgendwer hat einen Berliner Kindle mitgebracht. Ich habe mich aber noch nicht dran getraut.
Nee, gibt's das jetzt von Amazon?
Nee, die waren in Berlin, haben mal eine Kiste mitgebracht. Ich traue mich nur noch nicht, das auszuprobieren.
Ich finde das immer geil, wie wenig Christian meine Scherze versteht.
Ich muss ja auch nicht auf jeden eingehen, oder?
Ja, lahme Ausrede.
Ich
der hat das bis jetzt nicht verstanden, glaube ich.
Ja.
ja, jetzt wird er wieder so, naja, lassen wir das. Das nehmen wir für die Outtakes dann immer gerne, solche Sachen. Ja. Ja, Bier haben wir, Bacon haben wir, passt ja auch gut zusammen, ne? So was Salziges und dann Getränk dazu.
Hier war auch jetzt der schöne Bogen, am Anfang Bacon mit Bier und jetzt haben wir das Bier auch gehabt.
Ja.
Schön.
Ja. Haben wir es für heute, oder?
Würde ich sagen.
Ja.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern recht herzlich fürs Zuhören. Hat uns wie immer Spaß gemacht. Ich hasse solche Phrasen, ey. mach mal einer von euch die Verabschiedung. Ich muss das sowieso schon immer machen.
Ja, Martin, mach du mal.
Ich soll das machen, nachdem ihr mich Mettbrötchen nennt, hier, ihr habt mich Patti-Schlampe genannt, während der Zeit, wo ich das euch nicht erlaubt habe.
Du bist jetzt die Outro-Schlampe.
Hopp. Ja, genau.
Ja, habe ich doch schon vorletztes Mal gemacht, aber gerne wieder. Ne, mehr Kommentare, liebe Zuhörer, ne, fordere ich immer noch hier ein. Mehr Fragen. Wir beantworten alles sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch, was wünschen wir den Zuhörern? Das darfst du denn jetzt sagen. Jetzt schmeiß ich den Ball dir zu Sven oder Christian. Macht's weiter.
Ja, mehr Mett aufs Brötchen, würde ich sagen.
Und mehr Patty in die...
Verdammt.
Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und wie sagt Sven so schön? Macht's
lecker und viel Spaß dabei.
Macht's gut.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Ja, Matt Brötchen, du bist heute dran mit der Öffnung machen.
Ey, nicht heute, Leute.
Ihr seid alle viel zu schüchtern. Gut, dann mache ich das.
Wir müssen das nochmal groß werden.
Ja. Wir haben das ja beim letzten Mal gesehen, was passiert, wenn
genau.
jemand anderes außer mir das macht.
Ja.